Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe im Gespräch sind wir heute unterwegs mit Volker Lindenblatt und den Ökoaktivistinnen, denen sich ihre Klimafiktion, die Kompromisslosen, widmet. Nicht nur sehr kreativ sind die Heldinnen in diesem ebenso dramatischen wie abenteuerlichen Szenario um eine Frauen-Metal-Band, die sich der drohenden Klimakatastrophe stellt, sondern auch sehr radikal in der Wahl ihrer Mittel.
Volker, du bist ja vor allem als bildende Künstlerin unterwegs und sehr umtriebig. Seit wann arbeitest du auch als Autorin? Oder was bedeutet in dem Zusammenhang Schreiben für dich?
Also geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Für mich war Schreiben immer eine Möglichkeit von Problembewältigung. Also wenn mich irgendwas beschäftigt hat, wenn ich Probleme hatte, wenn ich etwas nicht lösen konnte, habe ich das sozusagen freigeschrieben. In ganz unterschiedlichen Situationen. Also es war für mich etwas sehr, sehr persönlich. Also nichts, wo ich mit an die Öffentlichkeit gehen wollte, sondern wie gesagt, wirkliche Problembewältigung.
So eine Art Tagebuch.
Ja, es waren weniger Tagebücher, sondern es waren einfach Momentsituationen. Ich hatte etwas, was mich beschäftigt hat, was ich nicht aus dem Kopf bekommen habe, was mich vielleicht sogar am Schlaf geraubt hat. Ich schreibe zum Teil auch Nachtsachen auf, wenn ich nicht schlafen kann, weil mich irgendwas umtreibt. Ich schreibe es mir sozusagen von der Seele. In der Regel gucke ich es dann auch gar nicht mehr an, sondern dieser Prozess des Schreibens hat so eine Auslassventilfunktion, der reinigt mich. Das ist es immer gewesen. Das hat natürlich auch immer Sachen gegeben, die ich sozusagen mit einem Hintergrund geschrieben habe, ein paar Kurzgeschichten. Ich habe vor vielleicht 20, 30 Jahren einen Roman geschrieben und da ging es auch um eine Thematik, die mich fasziniert hat, die ich dann doch weiter ausgebaut habe zu einem Roman. Aber für mich war das immer was Persönliches, Privates, weil du sagtest ja, eigentlich ist die Kunst so mein kreativer Auslass gewesen und ich hatte jahrelang das Gefühl, nee, schreiben darf ich nicht auch noch. Also unter dem Motto, jetzt malst du schon, jetzt musst du nicht auch noch schreiben.
Schreiben ist eine andere Form, etwas mitteilbar zu machen, aber das ist ja auch in der bildenden Kunst. Das Credo. Ein Ausdruck für ein Problem, eine Fantasie, eine Verrücktheit, was auch immer. Das sind halt verschiedene Sprachen, die aber auch miteinander korrespondieren.
Ich habe mich dann nur selbst beschnitten. Ich habe immer gedacht, nee, das kann ich nicht auch noch machen. Aber irgendwann war es dann doch so weit, dass mir einfach diese Thematik, um der es in dem Buch geht, so am Herzen liegt, dass ich das einfach auch mal in Romanform ausprobieren wollte.
Die Klimakatastrophe?
Prinzipiell ja. Also ursprünglich bin ich von der Ausbildung her Biologin und diese Klimakatastrophe, wenn man genau hinschaut, ist natürlich mittlerweile überall sichtbar. Als Biologe fallen mir auch im Wald Problematiken sofort auf, weil ich einfach das Hintergrundwissen dafür habe. Und da komme ich nicht mehr ganz dran vorbei. Das ist etwas, was mich sehr bedrückt, wo natürlich dann zuerst mal der Ansatz auch war, dass bearbeite ich wieder, indem ich es einfach runterschreibe. Aber dann kam die Idee, nö, ich möchte das einfach mal, diese Frage, die im Prinzip in dem Buch auch gestellt wird, wie kompromisslos muss man sein, um die Klimakatastrophe noch aufzuhalten, die in eine Romanform sozusagen einzubinden.
Einfach klassische, in dem Sinne Klimaaktivistinnen, die feststellen, mit argumentieren, demonstrieren, Petitionen schreiben, passiert einfach nicht genug. Während auf der anderen Seite die klimatischen Verwerfungen immer mehr Angst macht.
Das ist im Prinzip der Auslöser gewesen. Dann aber auch diese Frustration. Ich hatte so das Gefühl, in den Jahren 2018, 2019, da hatte sich relativ viel getan. Also durch die Fridays for Future Bewegung sind unglaublich viele Leute auf die Straße gegangen. Und man hatte so das Gefühl, ja, jetzt passiert etwas. Aber dann kam Corona und da ist im Prinzip alles in sich zusammengesackt. Und nach Corona ist eigentlich dieser Enthusiasmus, unsere Welt zu retten und zu verbessern, nicht wieder entflammt. Das hat mich extrem frustriert. Dann hat es auch Auslöser gegeben für vielleicht so die Situation der Klimakleber, wie man sie nannte, also die Last Generation oder letzte Generation, wo sich junge Leute auf die Straße geklebt haben und mit denen unglaublich brutal umgegangen worden ist. Das hat ja Situation gegeben, da hat man die getreten, vor den Kopf getreten, man hat sie angepinkelt, was ich furchtbar fand, weil das sind junge Leute, die einen Anspruch haben auf eine Zukunft, der ihnen ja zusteht. Und ihre Zukunft scheint ja nicht so sicher gewährleistet zu sein, wie wir das alle gerne hätten. Und das hat mich extrem frustriert, wie mit denen umgegangen ist.
Die werden kriminalisiert, aber genau. Die Konzerne, die dann Greenwashing betreiben, ja, und die Ausbeutung von Bodenschätzen nur noch forcieren oder die Verelendung von ganzen Regionen, da fehlt eine aggressive Politik, die das eindämmt oder die zur Regelung kommt, dass das so eben nicht weitergeht.
Genau, und bei den Klimaklebern ist ja dann die Terminologie Terrorismus mit aufgetaucht, wo man ansprach, ob das nicht eine Form des Terrorismus ist, wo ich gesagt habe, wow, also ich finde das absolut berechtigt, was diese jungen Leute machen. Und diese Frustration darüber, dass letztendlich jeder weiß, wir müssen etwas tun, aber das große Credo ist ja immer, es muss allgemeinverträglich sein, es darf niemandem wehtun. Und ich glaube, damit hätten wir was in den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erreichen können, aber heutzutage nicht mehr. Um etwas noch zu verändern, muss es wehtun. Wir werden gar nicht daran vorbeikommen. Aber diese Sichtweise ist völlig verpönt und da möchte sich keiner mit auseinandersetzen. Und deshalb habe ich in diesem Roman eben halt mehr den radikaleren Weg gewählt für meine Protagonisten. Ich selbst bin absolut kein gewalttätiger Mensch. Aber ich wollte einfach diese Frage aufstellen, was müsste man wirklich noch tun, um etwas verändern zu können? Das ist das, was meine Protagonisten umtreibt.
Es sind radikale Entscheidungen und auch mörderische.
Klar, der Untertitel ist Mord, Ausweg aus der Klimakrise. Das ist natürlich ein harter Stoff, aber ich wollte einfach sozusagen diese Idee, vielleicht müssen wir doch ein bisschen anders mit dieser Thematik umgehen. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass ein gewisser Verzicht für uns notwendig ist, wenn wir noch etwas retten wollen.
Das wäre halt die Frage, die man als Autorin auch immer stellen kann. Was wäre, wenn? Du nennst es ja auch eine Klimafiktion.
Ja.
Was müsste passieren, was die Ausbeutung und Vernichtung dieses Globus angeht? Zu welchen Entscheidungen muss man finden, damit sich überhaupt da was ändert? Und da kann man ja imaginieren, fantasieren, Augusto.
Genau, das ist das, was da passiert ist. Also ich habe, wie gesagt, sie einen radikaleren Weg gehen lassen, einfach um diese Frage sozusagen mal aufzustellen.
Im Vordergrund steht ja eine Frauen-Metal-Band. Genau. Goddesses of the Earth. Ja, was war so der Gedanke dabei jetzt? Eine Frauenpower-Band, die nach außen dieses globale Netzwerk von Klimaaktivistinnen vertreten.
Ja, da gab es verschiedene Gründe, warum ich das ausgerechnet in diese Szenerie sozusagen gesetzt habe. Ich bin selber absoluter Metal-Fan, ich liebe Metal. Ich gehe auf viele Konzerte, ich mag die Community, die Leute, die im Prinzip von außen betrachtet oft als grob und dunkel und gewalttätig angesehen werden, was sie aber überhaupt nicht sind. Auf diesen Konzerten kann man sich absolut, oder Festivals kann man sich absolut sicher, es ist eine nette Menschenmenge, die zwar wild rumtobt, aber sehr, sehr friedlich ist. Es gibt dort auch viele mit Umweltbewusstsein, also solche Organisationen wie Sea Shepherd oder Paul Watson, die T-Shirts und Hoodies sieht man ständig. Eine Szene, in der ich mich selber sehr wohlfühle, die mir sehr gut gefällt. Das war natürlich einer der Punkte, warum ich das mit reingebracht habe. Aber letztendlich spuken in mir auch noch Ideen an die Band-Aid-Konzerte. Vielleicht erinnerst du dich daran, ich glaube, das erste war in den 80ern, 85, und dann hat es noch eins gegeben, 2000 irgendwas. Diese Ideen sind noch in meinem Kopf gewesen, weil das damals fantastische Aktionen waren, mit der unglaublich viele Menschen auf der Welt angesprochen wurden. Dort wurde ja beim ersten um Geld gesammelt für die Hungerskatastrophen. Ja. Also diese Idee, dass man Menschen damit erreichen kann, was natürlich auch mit Emotionen zu tun hat. Musik ist ein super emotionales Ding. Und das war so die Ursprungsidee. Wie können die Menschheit erreichen? Warum nicht über weltweit stattfindende Klimakonzerte? Und das ist so die Idee, die also diese Gruppe Goddesses of the Earth umtreibt. Hinter ihnen steht natürlich eine geheime Organisation, die das Ganze möglich macht, die finanziellen Mittel etc. liefert. Und
den Umsturz, sage ich mal, so im Blick hat oder als Ziel vor Augen.
Genau, man könnte es als Klimaumsturz, eine Veränderung in der Gesellschaft, wie die Gesellschaft letztendlich in der Zukunft sich entwickeln muss, um ja die Klimakatastrophe abzuwenden.
Und welche Entscheidungsträger Innen es dazu braucht.
Genau, und da steht eben halt diese Organisation dahinter. Aber die Widerstände in der Gesellschaft gegen diesen ganzen Umschwung, die habe ich natürlich ein bisschen plakativ auf einzelne Personen gelegt, die also sozusagen gegen diesen Wandel an sich sind, weil finanzielle Gründe, politische Gründe dahinter stehen. Mhm. Und meine Todesgöttinnen schalten diese Leute aus. Das ist natürlich provokativ, aber das ist Ihrer Meinung nach die einzige Möglichkeit, die Klimakatastrophe noch zu verhindern. Und Ihre Antwort auf diese Frage, wie kompromisslos muss man sein, lautet einfach absolut.
Bist du auch Krimileserin? Weil es sind natürlich auch klassische Krimi-Elemente bis hin zu Spion, Schwarz-Weiß, James Bond, wie auch immer. Das sind ja ganz verrückte Elemente, die du mal immer so zwischendurch platzierst.
Ja, ehrlich gesagt, ich lese eigentlich fast alles. So, da habe ich in meinem Leben fast alles gelesen. Da ist auch immer mal wieder der Krimi dabei, der Thriller dabei. Ich lese natürlich im Moment in dieser Situation, wo die Klimakrise schlimmer und schlimmer wird, auch relativ viel Klimafiktion oder wie man im Englischen Cli-Fi mittlerweile sagt, Climate Fiction. Also oft Thriller in diesem Gebiet, weil mich die Thematik da einfach auch sehr interessiert. Aber ja, ein Krimi, aber auch alles andere, also querbeet.
Da darf dann auch so das ein oder andere Klischee einfließen, so leicht ironisiert, plakativ, was so die politische und die ökonomische Machtelite angeht.
Ja, klar. Das hat natürlich auch Spaß gemacht, weil letztendlich natürlich auch eine Frustration und eine Wut bei mir selber herrscht, wie stumpfsinnig und einseitig manche Leute in Positionen, die etwas bewirken können, sich bewegen, sei es Politiker oder aber auch Konzernchefs, die wirklich sehr einseitig denken und die dann sozusagen in das Buch mit einzubringen, einzuweben unter Pseudonymen und dann verschwinden zu lassen. Das hat natürlich auch Spaß gemacht.
Ja, ich weiß, ich glaube, es war ein Surrealist, der das sagte, in der Fantasie ist alles erlaubt. Ne?
Ich denke mal ja. Ne? Das Buch darf natürlich nicht als Aufruf verstanden werden. Deshalb hat es natürlich auch gewisse Elemente, die vielleicht so ein bisschen in den Bereich Superhero oder Comic hineingehen, um dem so die realistische Schärfe zu nehmen.
Und so ein paar Science-Fiction-Elemente.
Ja.
Auch was deine Hauptfigur angeht.
Ja, da hätte ich jetzt gesagt, Superhero, Science-Fiction, was auch immer, genau.
Was es mit einem Organismus macht, der vom Blitz getroffen wird.
Zum Beispiel.
Da kann man dann drüber spekulieren, genau. Ob das alles so real
ist. Der Biologe in mir sagt natürlich nein, aber der Schriftsteller wollte die Figur so haben.
Ja, aber die Biologin kann dann eben auch fantasieren.
Klar.
Was vielleicht erst in 50 Jahren oder so realistisch ist und jetzt noch nicht.
Ja.
Du hast ja auch Fakten mit hineingeschmuggelt. Also dann gibt es dann immer mal wieder so eine Seite, wo einfach klar gesagt wird, was es mit CO2 auf sich hat und mit Umweltgiften, die Teil der Industrieproduktion sind, Teil unseres Alltags. Und es geht ja nicht nur um Flugreisen und den Autoverkehr, sondern wie viele Zutaten eigentlich so an der allmählichen Vergiftung der Atmosphäre beteiligt sind. War dir das wichtig, dann nochmal so ein bisschen Bodenhaftung zu schaffen?
Ja, absolut. Ich meine, als Wissenschaftlerin oder Naturwissenschaftlerin ist mir natürlich das, was hinter der ganzen Problematik steht, wichtig. Und ich denke, viele von diesen Dingen sind auch einfach verständlich. Und ich glaube, wenn man als nicht wissenschaftlich vorbestrafter Mensch sozusagen ein paar mehr Informationen zu dieser Situation auf eine amüsante oder einfache Art und Weise mitnehmen kann, ist das auch nicht unbedingt ein Fehler. Also ich habe es so aufgebaut, dass der geneigte Leser sich die Informationen durchlesen kann, aber sie nicht unbedingt mitnehmen muss.
Er kann auch weiterblättern.
Genau, sie sind so als Flyer dargestellt. Da kann man dann sagen, ja, das interessiert mich, dann möchte ich mich ein bisschen weiter informieren. Es gibt gewisse Situationen oder gewisse Fakten, die muss ich direkt mit in den Text einbauen, weil sonst nicht zu verstehen gewesen wäre, warum tut wer was. Hm. Aber diese Zusatzinformationen, die wollte ich einfach so ein bisschen zu Verfügung stellen, ohne dem Leser zu sagen, hier, das musst du jetzt aber lesen. Also sozusagen als echt etwas leichtere Kost verwertbar machen.
In deiner Klimafiktion kursiert ja auch ein Flyer, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat. Da ist dann auch die Fantasie der Biologen. Sehr ja, munter unterwegs gewesen.
Natürlich, aber die Stoffe, die dort erwähnt werden, existieren. Das Ganze ist natürlich ein bisschen überspitzt. Also das geht um einen Flyer, der im Prinzip an das Publikum weltweit verteilt wird, der gewisse Auswirkungen hat. Das ist so wissenschaftlich nicht völlig zu untermauern, aber die meisten Elemente, die da drin sind, sind realistisch. Also da ist keine komplett neue Wissenschaft erfunden. Es geht da im Prinzip eigentlich auch um die Frage, ist in dieser Situation, wo man den Klimawandel noch stoppen will, es erlaubt, die Massen zu manipulieren. Das ist ja das, was da letztendlich passiert. Also es geht nicht nur um Mord, sondern muss ich die Menschheit manipulieren, damit sie versteht, was auf dem Spiel steht und für sich selber noch eine Chance hat.
Weil also, sie sich so nicht überreden lässt, oder?
Natürlich nicht. Ne? Ich selber würde nicht sagen, ja, das ist die korrekte Methode. Da möchte ich mich weit von entfernen. Aber ich wollte die Frage in den Raum stellen. Wie weit muss man wirklich gehen, um das zu finden? Ist da Massensuggestion, Massenmanipulation?
Ja, was passiert mit den moralischen Kategorien?
Genau, ganz genau. Ja. Die moralische Frage hinter der ganzen Situation ist extrem wichtig. In vielen Klimafiktionen gibt es so das Klar-Böse und das Klar-Gute. Du hast den bösen Konzern, der irgendwas in der Umwelt versaut und der gute Protagonist geht dagegen vor und gewinnt letztendlich. Meine Protagonisten sind nicht schwarz oder weiß, die sind in allen Schattierungen grau. Sie haben ihre extrem dunklen Seiten und ihre extrem hellen Seiten. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Frage. Also dieses klar-schwarz-weiß-Denken in dieser Situation finde ich extrem schwierig.
Zwischendurch machst du ja auch einen kleinen Abstecker, was Naturmythen, Naturtraditionen angeht. Also umweltbewusstes Leben, ein anderes Naturverständnis, was vielleicht noch in Mythen nachweisbar ist oder bei einzelnen Naturvölkern, was sich verflüchtigt. Da knüpfst du ja auch nochmal an.
Ja, jetzt bei der Überlegung darum, wie könnte eine zukünftige Welt aussehen? Was müsste sozusagen die Grundlage für eine Gesellschaft sein, damit sie umweltfreundlich funktioniert? Und da habe ich mir angeguckt, wie ist das denn bei den ganz urtümlichen Gesellschaften gewesen? Und da ist es eben halt oft so gewesen, dass zwar aus der Natur Dinge entnommen wurden, um selber zu überleben, aber man bedankte sich bei der Natur, man nahm nur das, was man wirklich brauchte, man betrieb keinen Raubbau und damit waren letztendlich auch diese ganzen Systeme funktionsfähig. Und die Idee ist eben halt, dahin zurückzugehen. Das ist natürlich bei einer Weltbevölkerung, wie wir sie haben, schwierig möglich, aber letztendlich, wenn man es rechnerisch aufstellt, wäre es möglich. Nur unsere Gesellschaften basieren ja alle auf einem Machtsystem und letztendlich geht es um Gewinn. Es geht darum, mehr und mehr anzuschaffen. Wenn man sich diese alten Religionen, Gesellschaften mit auch alten Religionen anschaut, da ging es nie darum, Besitz anzuhäufen, sondern es ging eigentlich nur darum, so viel zu besitzen, damit die Gemeinschaft überlebte. Und diese Frage nach Besitz, mehr und mehr Besitz, ist eigentlich mit den großen Religionen aufgetaucht. Besitz war dann Macht. Und diese alten Kulturen haben dieses Denken nicht. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Gibt es eine Möglichkeit, zu diesem Denken zurückzugehen? Deshalb habe ich das damit eingebaut. Eigentlich auch so als Gedankenspiel.
Das ist jetzt keine Fiktion, sondern das gab es schon mal.
Ja, natürlich.
Es ist verschütt gegangen, deshalb kann man es ja auch wieder herbeizitieren in der Reflexion, wie geht's weiter oder quo war das. Ne?
Genau.
Hat sich beim Schreiben dieser Fiktion mit allen Zutaten noch viel beim Schreiben selbst ergeben? Das ist ja immer so ein Prozess, man hat eine Idee. Du hast deine Powerband.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie geht man an ein Buch ran? Es gibt die Planer, die von der ersten bis zur letzten Szene alles durchplanen. Dann gibt es die, die wissen, wo ist der Anfang, wo ist das Ende und der Weg dazwischen wird einfach gegangen. Ich denke mal, ich bin sowas dazwischen. Also ich habe meine Meilensteine, ich habe meine Punkte, aber ich recherchiere nicht grundsätzlich alles. Gewisse Fragen tauchen dann plötzlich zwischendrin auf und dann fange ich an, weiter zu recherchieren. Und wenn dann interessante Punkte mit auftauchen, wo ich sage, wow, das ist jetzt ganz interessant und cool, baue ich natürlich dann auch noch auf halbem Weg mit ein.
Du hast eine ganze Reihe von überraschenden, nenne ich es mal so, Nebenschauplätzen. Ich denke, wo kommt sie jetzt denn da drauf? Als ob die Geschichte in sich nochmal ausschwärmt.
Naja, es ist natürlich auch immer so, ich habe das selber nie geglaubt, wenn mir ein Auto sagte, ja, ich muss auch tun, was die Figur will. Die Figur entwickelt sich. Ich habe immer gedacht, was für ein Blödsinn. Ja, das passiert aber wirklich. So eine Figur, man kann die natürlich vom Charakter von vornherein festlegen. Man entscheidet, oder gibt dieser Figur sogar eine Vergangenheit, selbst wenn diese Vergangenheit im Buch gar nicht auftaucht, damit man weiß, was ist das jetzt eigentlich für ein Mensch? Wo bewegt er sich weiterhin? Aber dann gibt es doch immer wieder Situationen, wo diese Figur plötzlich was anderes will, als man selber eigentlich vorhatte. Und dem nachzugeben ist, denke ich, recht sinnvoll, weil das die Figur sehr schlüssig macht. Und es gibt dann auch Figuren auf dem Weg, die plötzlich auftauchen und sagen, hallo, hallo, ich will auch hier mit rein. Da muss man dann auch überlegen, will ich die drin haben oder nicht.
Ein vertrautes Phänomen, das viele Autoren beschreiben. Irgendwann machen die plötzlich, was sie wollen. Und
also ich
muss
ich
da
immer,
gucken, dass ich noch hinterherkomme.
Aber es ist wirklich so, weil die Figur dann so lebensnah wird, für einen selber als Schreiberling, dass sie einen gewissen Freiraum braucht.
Und das macht er auch selber wieder neugierig beim Schreiben.
Klar.
Wenn man einen prima Plan hat und auch irgendwo eine Zielidee und dann plötzlich feststellt, huch, ich bin jetzt auf einer ganz anderen Route gelandet und muss jetzt gucken, ob meine Figuren mir behilflich sind, wieder die Zielgerade anzusteuern. Ne?
Genau.
Du schreibst natürlich weiter.
Ja.
Ist denn schon die nächste
Klima-Fiktion,
Fantasie?
Ja, ich bin im Moment wieder dabei. Arbeit. Das Ganze wird sicherlich diesmal ohne Superhero- und Comic-Elemente abgehen, aber ich finde einfach die Frage sehr interessant, was muss passieren, dass eine ganz normale Person in Anführungszeichen sich radikalisiert und bereit ist, sich komplett mit allem, was sie hat, mit allem, was sie ist, für eine Verbesserung der Lebenssituation in Bezug auf das Klima der Zukunft sich einzusetzen. Und das ist so die Thematik, die mich im Moment bewegt, wo ich im Moment dabei bin, das auszuarbeiten.
Du hast die Kompromisslosen jetzt im Selbstverlag bestimmt.
Ja.
Das wird auch weiter so sein. Du bleibst einfach bei deinem Thema. Das heißt, du ersparst dir in Anführungszeichen auch Diskussionen über Inhalte, Formate, Ästhetik.
Für die Kompromisslosen war das für mich ganz klar, weil ich wollte das, ich weiß nicht, ob das sich arrogant anhört, aber ich wollte es einfach so rausbringen, wie ich es haben wollte. Es war für mich ein Freischreiben, es war etwas, wo ich meine Frustration reingegossen habe etc. Und da wollte ich mir nicht reinreden lassen. Ich wollte das Cover so gestalten, wie ich das haben wollte. Und vor allen Dingen wollte ich nicht eventuell warten müssen, für längere Zeit, passt es in die Publikationsliste von Verlag A oder B oder was auch immer. Deshalb habe ich einfach gesagt, ich mache das selber. Das Self-Publishing heutzutage ist ja relativ einfach. Natürlich ein großes Problem ist die Sichtbarkeit. Wenn du alles alleine machst, bist du im Prinzip nicht sichtbar, obwohl dein Buch die entsprechenden Nummern hat und überall zu finden. Das ist schwierig. Ich weiß noch nicht für das nächste. Ich denke mal, das wird bestimmt noch ein gutes Jahr dauern, bis das fertig ist, vielleicht sogar mehr. Was ich dann damit mache, wie ich mit dem Produkt zufrieden bin, was ich ihm für Chancen ein, dass es das hat, ob ich dann mich vielleicht an einen Literaturagenten wende oder an einen Verlag oder ob ich es wieder im Self-Publishing mache. Also die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Das würde ich der Zukunft überlassen.
Na dann, auf gutes Gelingen.
Dankeschön.